Meine sehr verehrten Damen und Herren,
ich begrüße Sie zur vierten Vorlesung von Kritik der reinen Computation für den 27. November 2020. In der letzten Vorlesung habe ich mich zum ersten Mal mit dem Gedanken der Reinheit, der im Titel Kritik der reinen Computation steckt, beschäftigt. Und ausgehend von den verschiedenen Bedeutungen von Reinheit habe ich jeweils die logistischen und rhetorischen Aspekte von Computation ausgeleuchtet, um damit auf ihre unreinen Aspekte hinzuweisen. Dabei ging es mir auch um die tieferen Innenschichten sowohl der CPU und der darin gezeitigten binären Arithmetik als auch um die Etymologie des Wortes Algorithmus. Zum Schluss bin ich kurz auf Computersimulation als rhetorische Mittel der politischen Entscheidungsfindung eingegangen. In dieser Vorlesung möchte ich darauf aufbauend Reinheit mit der medientheoretisch wichtigen Unterscheidung zwischen dem real-physikalisch-analogen und dem irreal-symbolisch-digitalen korrelieren. Das heißt, ich möchte das real-analog-materielle, könnte man auch sagen, mit unrein und das irreal-symbolisch-digitale mit rein verknüpfen. Computation ist also ein medienwissenschaftlicher Untersuchungsgegenstand mit einer Bandbreite, die sich zwischen real physikalisch analog unrein und irreal symbolisch digital rein erstreckt. Wobei das Reine im symbolisch digitalen eher wie eine Asymptote zu verstehen ist, also im übertragenen Sinne etwas, dem man sich zwar stets kontinuierlich annähert, es aber nie und dies auch nicht im Unendlichen erreichen kann. Darüber hinaus verdeutlicht und verstärkt Reinheit als eine gerichtete Eigenschaft, also eine Eigenschaft, die entweder zunimmt oder abnimmt, will heißen als Gradient einen Aspekt, der oft vergessen wird, nämlich jener der Situiertheit. Ob etwas als rein oder als unrein bezeichnet wird, ist selbst bereits eine Lagebeschreibung, aus der heraus gemessen, unterschieden, Grenzen gezogen und ausgeschlossen wird. Denn das Wort Reinheit ist ja kein neutrales, sondern eben ein wertendes Wort. Wenn etwas als rein im Sinne von unschuldig, verantwortungslos bezeichnet wird, dann ist dies eben ein Akt der Ermächtigung, der manchmal auch juristisch geregelt wird. Wird also aus einer medienwissenschaftlichen Situation Computation als rein bezeichnet, dann ergeben sich daraus meines Erachtens drei Szenarien. Erstens, die Medienwissenschaftlerin übernimmt die Bezeichnung reine Computation unreflektiert aus dem oft latent rassistischen, patriarchal-autoritären Jargon und Diskurs diverser Wissenskulturen der Ingenieurwissenschaften. Zweitens, die Medienwissenschaftlerin meint reine Computation im Sinne der Forschungsfreiheit und oder der spielerischen Pädagogik. In beiden Bereichen soll frei experimentiert werden können. Und damit zusammenhängend schließlich ergibt sich das dritte Szenario, nämlich jenes der Medienwissenschaftlerin, die die potenzielle Reinheit der Computation als Selbstermächtigungsprogramm verfolgen möchte. Wenn Computation einen reinen Kern hätte, könnte er doch die Grundlage einer wirksamen Gegentechnologie liefern und ein hoffnungsvolles Befreiungsmittel aus den Fesseln und Zwängen der historisch entstandenen gesellschaftlichen Verschränkungen unreiner Computation mit der Macht der Mächtigen bilden. Viele Bereiche der algorithmisch gestützten Entscheidungsfindung könnten so neu gestaltet werden. Verfahren der Gesichtserkennung, der Beurteilung von Migrantinnen, des Jobassessments, der Benotung etc. würden alle neutral und fair ablaufen. Dabei gilt es natürlich zu beachten, dass dieses Vorgehen selbst unrein ist. Denn jegliche Form von Kategorisierung, Beurteilung und Kritik ist situiert und unrein. Sie wäre aber stets eine legitime Gegenwehr gegen die bedrückende Macht der Mächtigeren. Mit der Macht der Mächtigeren meine ich hier etwa aktuell die Big-Tech-Unternehmen, vor allem die sogenannte GAFA, also Google, Amazon, Facebook, Apple. Aber auch das sogenannte Military-Industry-Complex, die Macht der Milliardäre ganz allgemein und in gewissen rechtslosen Ländern auch die Staatsmacht. Beim Schreiben dieser Vorlesung entpuppte sich die Auslotung dieses dritten Szenarios wohl als längerfristiges Ziel der Kritik der reinen Computation. Vor allem im Sinne einer kritischen Überlegung der Möglichkeitsbedingungen der reinen Computation, analog zu Immanuel Kants Frage, ob reine Vernunft möglich wäre und wenn, dann unter welchen Bedingungen. Dieser Gedanke hat sich mir erst jetzt erschlossen. Bis jetzt hatte nämlich die Vorlesung das latente Ziel, von der Unreinheit der Computation zu überzeugen und verschiedene Aspekte möglicher Auswege zu zeigen. Doch ist mir die Idee der Selbstermächtigung durch das strategische Proklamieren einer reinen Computation bisher entgangen. Damit kann ich vermutlich meinen Ansatz noch stärker an Kants Kritik der reinen Vernunft binden und gleichzeitig mit Foucaults Kritikbegriff, den er in den beiden Vorträgen »Was ist Kritik?« und was ist Aufklärung, formuliert hat, in Verbindung setzen. Doch davor muss hier erst der Bogen eines früheren Gedankens geschlossen werden, nämlich die anfänglich begonnene Darlegung von Computation als ein Untersuchungsgegenstand mit einer Bandbreite, die sich zwischen realphysikalisch analog unrein und irreal symbolisch digital rein erstreckt. Während in der letzten Vorlesung der Kern der Computation als Operativität minimaler Energiefluktuationen in fingernägelgroßen Chips beschrieben wurde, werde ich diese Beschreibung hier mit dem Modell der Schichtung erweitern, wobei ich mir dieses Modell als eine Apparatur vorstelle mit einer realphysikalisch-materiellen Basis, die wie eine batteriebetriebene Steinplatte aussieht und die Platte erzeugt, wenn operativ, also angeschaltet, ein Hologramm, das aus diversen farbigen Schichten besteht, wobei die oberste goldig schimmert. Um Computation besser beschreibbar zu machen, erzeuge ich hier also eine fiktionale Apparatur, die es natürlich nicht gibt. Ich beginne also zu fabulieren. Stellen Sie sich vor, dieses Hologramm zusammen mit der Steinplatte würde eben Computation, wie es etwa in einem Laptop, Smartphone oder Tablet passiert, darstellen. Damit Menschen mit Computation arbeiten können, werden Schnittstellen, ästhetische Zugänge, Interfaces benötigt. Stellen Sie sich das Interface wie eine extrem elegante Glasplatte vor, mit der die oberste Schicht verbunden ist, dieses Hologramms. Wobei diese Glasplatte eben auch eine sichtbare Verbindung bis zur Basis, also der Steinplatte, aufweist. Die Glasplatte repräsentiert das Touchscreen oder den Monitor. Gleichzeitig leuchtet es nicht nur, sondern es kann auch mechanisch schwingen und damit Klang erzeugen. Aus der Glasplatte ragen Elektronen hervor, mit denen man auch die Prozesse der tieferen Schichten veranschaulichen oder verklanglichen kann. Es werden dann einfach andere Bilder und Diagramme erzeugt. Dabei baut sich dazwischen ein weiteres geschichtetes Hologramm auf, denn um diese tieferen Schichten der Computation zu analysieren, ist weitere Computation nötig. Um Medien zu untersuchen, werden eben andere Medien benötigt. Stellen Sie sich weiter vor, dass das von mir fabulierte Hologramm der Computation historisch gewachsen bzw. aufgeschichtet worden ist. Zuunterst befindet sich die materiell-physikalisch-chemische Basis, die aus elektronischen Bauteilen, Widerständen, Kondensatoren, Halbleitern, Batterien, früher Elektronenröhren, später Transistoren und seit etwa fast 50 Jahren halbleiterbasierte Chips und so weiter bestehen. Die alle, diese Bauteile, werden jeweils industriell produziert und sind damit in zahlreichen profitorientierten Unternehmungen und Machtrelationen gefangen. Viele der materiellen Rohstoffe heutiger Hardware wie Aluminium, Gold, Lithium, Coltan, Lanthan, Neodym etc. stammen oft aus nahezu rechtslosen Verhältnissen menschenunwürdiger Ausbeutung. Diese unterste Schicht ist sicherlich die unreinste Schicht der Computation, könnte man sagen, doch sie erzeugt erst das Hologramm. Die Positionen der Bauteile, der Leitungen und mikroskopischen Strukturen in den Silizium-Chips sind diagrammatisch oder zumindest zweidimensional organisiert und strukturiert. Gleich darüber liegt bereits wie ein Hologramm schimmernd die Schicht der elektronischen Signale, die in der Hardware oszillieren. Das ist auch jene Schicht, die ich vor langer Zeit als die algorithmische Schicht bezeichnete. Hier ist das Wort Algorithmus nicht mit R-I-T-H geschrieben, sondern wie der musikalische Rhythmus mit R-H-Y-T-H muss. Mit Algorithmus meine ich dann eben, dass die in den höheren Schichten operierenden Programme und Algorithmen auf reale Signale basieren, die sich rhythmisch zeitigen müssen, um wirksam zu werden. Wie genau sich die elektronischen Signale zeitigen, hängt mit den Funktionalitäten der Bauteile, Chips und ihrer Anordnung zusammen, mit denen dann gerechnet wird. Einfache Vorgänge, die man, wie ich vorgeschlagen habe, auch eben als logistische Prozesse verstehen könnte, die etwa eine binäre Addition ermöglichen, sind möglichst effizient und nah angeordnet. Darüber hinaus sind die wichtigsten Vorgänge und Instruktionen adressierbar und jede Zeit millionenfach abrufbar. Die Codes und Abkürzungen, die Instruktionen bezeichnen, werden als Maschinencode bezeichnet. Dieser ist eben auch speicherbar. Der Maschinencode bzw. die Maschinensprache bildet in meinem fabulierten Hologramm neben der Diagrammatik der Anordnungen und Schaltkreise bereits die erste symbolische Schicht über der Schicht der elektronischen Signale, denn sie ist bereits abstrakter und arbiträr. Welche Instruktionen, welche binären Werte bzw. welches Byte zugewiesen bekommen, ist arbiträr, das heißt bereits symbolisch und wurde von einer Gruppe von Menschen vereinbart. Auf der Ebene des Maschinencodes sind sowohl Daten und Befehle Bytes, das heißt Zahlenwerte, repräsentiert als Speicherzustände. Die nächste Schicht ist die Schicht der Assembler und Compiler, die bereits komplizierte Übersetzungssysteme sind, die höhere Programmiersprachen automatisch in Maschinencode übersetzen können. Hier beginnt mein Hologramm auch wolkig zu werden, denn ein Compiler ist wie bereits die Hardware ein Produkt vieler hunderter Ingenieure und Programmierer und damit eine hochkomplexe Materie. Wie und wo hier Unreinheiten eingeführt werden, lässt sich nur mit großem Aufwand verfolgen und rekonstruieren. Die Geschichte höherer Programmiersprachen ist da besser erschlossen, wobei auch hier machtkritische und gleichzeitig technologienahe Studien noch selten sind. Mit den höheren Programmiersprachen, die im Hologramm weiter oben anzusiedeln sind, werden seine Konturen wieder klarer und es sind jeweils distinktive Inseln und Schichten auszumachen. Je näher Programmiersprachen an der menschlichen, meist englischen Sprache konstruiert sind, desto leichter sind sie zu verstehen. Die Programmiersprache Python etwa ist sehr gut verständlich. Das heißt aber auch nicht, dass diese Schichten der Programme, Algorithmen und Codes rein und frei von soziokulturellen und machtpolitischen Einflüssen wären. Hier kommt es auf die jeweiligen produktiven und wissenskulturellen Kontexte an. Algorithmen, die im Bereich der Mathematik, Physik etc. bzw. im Bereich der universitären Forschung entwickelt werden, sind vielleicht eher noch rein von soziokulturellen, politischen oder ethischen Kontexten. Aber wie ich vielleicht auch später darlegen werde, auch da gibt es viele Unreinheiten sozusagen. Diese werden vor allem dann stark sichtbar, wenn es um Prozesse der Beurteilung, Kategorisierung und Entscheidungsfindung geht. Die zahlreichen Unreinheiten und Verantwortlichkeiten dieser Abzweigung des Hologramms, das ich mir nun eher wie einen Baum als einen Bücherstapel vorstelle, sind also je nach ihrer Situiertheit eher rein oder unrein. Eines der Abzweigungen unseres Hologrammbaums, das Computation modelliert, wird maschinelles Lernen oder auch Mustererkennung, auf Englisch Pattern Recognition genannt. Die dabei entstehenden Ungerechtigkeiten und Diskriminierung werden meist mit dem Prinzip der Algorithmic Bias, auf Deutsch etwa algorithmische Vorprägung oder Vorurteile, in Verbindung gebracht. Diese Vorurteile, die in Datenanalyse, Mustererkennungs- und Entscheidungsfindungssysteme eingebaut sind, entstehen durch inhärente, meist unbedacht übernommene Strukturen in den Daten und durch deren algorithmische Prozessierung. Sie können die Diskriminierung von bestimmten Personengruppen oder Minderheiten durch intelligente Systeme verursachen. Ein Beispiel ist die Benachteiligung von Bewerberinnen im Rahmen eines maschinellen Auswahlverfahrens. Ein anderes, etwas älteres Problem, das bereits gelöst wurde, bestand im Bereich der Gesichtserkennung. Es war die Unerkennbarkeit von dunklen, kontrastarmen Gesichtern bzw. Fotografien, etwa von Afroamerikanerinnen. Es gab auch Unfälle, wo Afroamerikanerinnen durch KI-Systeme nicht als Menschen, sondern als Gorillas erkannt und markiert wurden. Viele Informatikerinnen haben unterdessen in diesem Feld die Probleme erkannt und versuchen, sie auszumerzen. Hier kann ich die Webseite der in Berlin ansässigen gemeinnützigen Organisation Algorithm Watch empfehlen, die das Ziel hat, Prozesse algorithmischer Entscheidungsfindung zu betrachten, einzuordnen und meines Erachtens nach zu kritisieren. Also sie haben einen Newsletter und darin werden auch sehr interessante Unfälle aufgelistet. Hier möchte ich jedoch nochmals einen Umweg einschlagen und nicht nur den Prozessen der Computation, das heißt den Algorithmen, sondern auch den Prozessen der Digitalisierung, das heißt der Zerstückelung, Unterscheidung, Kategorisierung und ihre Verschränkung mit Prozessen der Computation nachgehen. Obwohl auf der Schicht der Maschinencodes ununterscheidbar, werden in den höheren Schichten der Programmiersprachen Algorithmen und Daten differenziert. Während Algorithmen Prozesse der Computation programmieren und vorschreiben, entstehen die Daten, die algorithmisch prozessiert werden, aus Prozessen der Digitalisierung. Computation ist also die Prozessierung von Daten, Digitalisierung, die Generierung, Sammlung und Bereinigung von Daten. Dabei entstehen durch diese Digitalisierung, die ich auch als eben Zerstückelung bezeichnen würde, Aus- und Weglassungen. Wichtige Aspekte werden ignoriert bzw. für irrelevant eingestuft. Unwichtige Aspekte können selektiert und hervorgehoben werden. Dabei werden eben Menschen, Tiere, Pflanzen und Objekte auch zugerichtet, eingefangen, gemessen und kategorisiert, um neue Daten zu liefern. Sie werden damit als Ressourcen betrachtet und als solche Teil der logistischen Kette der Gewinnmaximierung. An dieser Stelle möchte ich an den in der zweiten Vorlesung angedeuteten historischen Kontext der Arbeitsteilung und der menschlich verrichteten Computation erinnern. Computation als Arbeit benötigt weitere Arbeit, die zu prozessierenden Daten erst liefert. Solche seltsamen Doppelungen sind es auch, die aktuell im Feld des sogenannten Artificial Intelligence entstehen, worüber ich hier zum Schluss sprechen möchte. Artificial Intelligence oder schlicht AI nannte das Unternehmen Amazon sein System, das gleichzeitig auch Mechanical Turk genannt wurde. Ging es nach einem The New York Times Artikel vom 25. März 2007 des Tech-Journalisten Jason Pontin, seien beides auch Wortschöpfungen des Chefs Jeff Bezos höchstpersönlich. MTurk, Mechanical Turk, wurde im November 2005 aufgeschaltet und ist eine Online-Dienstleistung, die das Delegieren von Aufgaben etablierte, die wie Maschinen, das heißt schnell und effizient, aber nicht durch Maschinen, sondern von Menschen zu verrichten sind. Amazon selbst entwickelte das Ganze im Zuge seines Kampfs gegen Dubletten im Warenangebot, damals vor allem Bücher. Die Gesamtmenge der zu überprüfenden Einträge wurde an eine größere Anzahl unterbezahlter Klickarbeiterinnen verteilt, die diese dann dezentral abarbeiten sollten. Riesige Mengen an Dateneinträgen konnten so parallel und fast gleichzeitig verarbeitet werden. Ob diese parallele Datenverarbeitung nicht algorithmisch-maschinell statt algorithmisch-menschlich prozessiert werden könnte, ist in profitorientierten Unternehmen eben leider eine zweitrangige Frage. Artificial Intelligence bildet ein abstraktes Wortspiel, das mit seiner Doppelung die Künstlichkeit der künstlichen Intelligenz aufhebt und die natürliche Intelligenz der Arbeiterinnen, die sich hinter der Fassade einer KI versteckt, andeutet. Dies ist natürlich eher zynisch zu verstehen. AI ist nur eines der vielfältigen Formen der stark unreinen Computation und ich plane im Rahmen dieser Vorlesung auf weitere Manifestationen solcher Verschränkungen und Ausweitungen von Computation in gesellschaftlichen Gefügen einzugehen. Vielen Dank soweit fürs Zuhören.